Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen den Predigttext für heute. Er steht im 2. Korintherbrief in Kapitel 1. Und wir lesen die Verse 15 bis 20. Kein typischer Weihnachtstext. 2. Korinther 1, 15 bis 20. Und in diesem Vertrauen wollte ich vorher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Mazedonien reisen und wieder von Mazedonien zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet werden. Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Soweit der Text. Und die Predigt heute ist auch relativ kurz, denn sie wird hauptsächlich über den Vers 20 gehen. Und die Predigtaussage heute heißt, Jesus ist der Christus. So einfach und so klar. Jesus ist der Christus. Aber das wäre eine Predigt an dem zweiten Weihnachtstag, die nur einen Satz lang dauert. Was wäre eine Predigt an Weihnachten, ohne dass man auch ein bisschen auf Weihnachten eingeht? Warum habe ich gerade einen Text gewählt, der eben vielleicht nicht zu den klassischen Weihnachtstexten zählt, den man vielleicht nicht gewohnt ist zu hören an Weihnachten? Nun, die Antwort ist kurz. Ich glaube, gerade dieser Vers 20, den sollten wir gewohnt sein, an Weihnachten mit Christus in Verbindung zu bringen. Und vielleicht eine kleine Anekdote zu Beginn dieser Predigt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wenn wir einmal Weihnachten ganz abstrakt rein als Brauch betrachten und einige hundert Jahre zurückgehen und eine Frage stellen, wie war das zum Beispiel in der Zeit, als Martin Luther lebte, also so im 16. Jahrhundert? Wie wurde da Weihnachten gefeiert? Oder noch viel genauer, wer brachte eigentlich den Kindern von Martin Luther die Weihnachtsgeschenke? War das so wie heute? War das vielleicht anders? Ich will mal vier Auswahlmöglichkeiten für diese Zeitepoche vorgeben. War das vielleicht Nikolaus? War das vielleicht der Knecht Ruprecht? War das vielleicht der Weihnachtsmann? Oder war das vielleicht das Christkind? Jedem ist frei, hier zu überlegen. Und wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann könnten wir vielleicht an der Stelle die Spannung noch etwas in die Höhe treiben und ein paar Leute anrufen und das Publikum befragen, wer, also was sagte der Brauch, wie war das damals? Wer brachte die Geschenke? War das so wie heute? War das anders? War es der Nikolaus? War es der Knecht Ruprecht? Kam der Böse mit den Geschenken? War es der Weihnachtsmann? War es das Christkind? Was war schon eingeführt? Was war noch nicht da? Was ist eigentlich Tradition? Was ist keine Tradition? Was ist ganz neu an diesem Weihnachtsfest? Was ist ganz alt an diesem Weihnachtsfest? Es gab früher, oder es gibt eine Legende, die erzählt von einem Mann, der in Myra in der Türkei gelebt hat. Und wenn man diesen Ort hört, dann denken einige schon an den richtigen Namen. Ja, es ist die Legende von Nikolaus. Dieser Mann der soll der Bischof von Myra gewesen sein und der erkannte die Not einer Familie. Diese Familie war wohl angeblich in der Not, dass sie 3 Töchter hatte, aber nicht genug Geld, um die Mitgift dieser 3 Töchter zu bezahlen, damit sie heiraten konnten. Die Mitgift hat nichts mit einem Mordanschlag zu tun, sondern die Mitgift, das war der Brautpreis, den man bezahlte, also der Preis, den man der Braut mitgab, damit ein Mann sie heiratete. Ohne das zu werten an dieser Stelle, damals war das durchaus für die Familien, die viele Töchter hatten, eine teure Angelegenheit, die Kinder zu verheiraten. Also das ist keine Legende, sondern das ist etwas, was man leicht nachvollziehen kann in der Geschichte. Und diese Familie konnte wohl für ihre Töchter die Mitgift nicht auftreiben. Das brachte Familien üblicherweise für Probleme. Die Tochter, wenn sie zu Hause lebten, waren sie auch teuer. Wenn man sie verheiraten wollte an einen Mann, na, dann war es auch teuer, weil man die Mitgift brauchte. Und der Nikolaus erkannte wohl dieses Schicksal und hat dann angeblich dieser Legende gemäß durch den Schornstein hinein ein paar Münzen in das Haus dieser Familie geschmissen und diese Münzen landeten in den Strümpfen, die zum Trocknen aufgehängt waren. In den Strümpfen dieser Mädchen und interessanterweise genau in jedem Strumpf von jedem Mädchen genau die richtige Brautsumme. Also gut gemacht, Nikolaus. Wenn dem denn wirklich so war. Naja, wir wissen, wie das oft ist bei so Legenden. Die werden geschliffen. Vielleicht gab es da wirklich irgendwann mal was. Da wird die ein oder andere Biografie auch mal vermischt. Aber dieser Nikolaus, der avancierte in seiner Zeit dazu, im Laufe der Kirchengeschichte zum Heiligen zu werden. Da war so das Symbol der Güte und des Beschenkens der anderen. Und in der Zeit, in der Luther lebte, war er, der Nikolaus, auch noch derjenige, der die Geschenke brachte. Das ist die Antwort. Und in dieser Zeit hat man schon verstanden, dass es nicht gut ist, wenn man an Weihnachten einen Fehler begeht, der meiner Meinung nach in der Menschengeschichte immer und immer wieder zu sehen ist, nämlich eine Verschiebung von dem, was eigentlich im Mittelpunkt ist an Weihnachten, nämlich Christus. Christus, der in diese Welt gekommen ist, hin zu irgendjemand anders. Und es hat sich eingeschlichen, nehmen wir nur diese Phase, ein Brauch, der einen anderen Heiligen geschaffen hatte, der auf einmal an Weihnachten verehrt wurde. Wir hatten an Weihnachten ein Nikolausfest. Der heilige Nikolaus wurde geehrt von den Kindern, er wurde angebetet, an ihn wurden die Bitten gerichtet. Heute macht man das so auf Zettelchen, was nichts anderes ist als eine moderne Form von Gebeten, die man dann eben schriftlich abgibt, in irgendeine Box wirft oder was auch immer. Und dann, in der Zeit Luthers, war das dann ein Thema, dass man von dieser heiligen Verehrung wegkommen wollte. In der Reformation hat man mit der heiligen Verehrung Stück für Stück aufgeräumt. Man stellt sich immer heute aus der Vergangenheit das dann immer so als sehr konzentriert vor. Aber das ging wirklich Stück für Stück. Man ist so die Themen durchgegangen. Und der Nikolaus war auch so einer, der schon zur Kultfigur wurde in dieser Zeit und mit dem musste aufgeräumt werden. Und dann ist der Nikolaus etwas vermindert worden. Die ganzen Details dürfen wir verkürzen. Der Nikolaus heute ist gelandet am 6. Dezember, etwas vor dem Weihnachtsfest. Wir haben heute an Weihnachten jemand anders, der im Mittelpunkt steht, den Weihnachtsmann, wo auch immer der herkommt, ob er nun wirklich am Nordpol wohnt, ob er in Gedichten erfunden wurde. Eins ist uns sicher, heute gehört der Coca-Cola, der Mann mit den Pausbäckchen und mit dem weißen Bart. Der ist Copyright bei Coca-Cola und was auch immer wir in der Zukunft tun werden, irgendwann werden wir mal dafür bezahlen, dass wir pausbäckige, weißhaarige und weißbärtige Männer als Weihnachtsmänner darstellen. Ja. Er fährt einen großen Laster, er fährt durchs Land und verteilt Coca-Cola-Flaschen. Soweit zu dem Kult, das wir heute haben. Damals, in der Zeit der Reformation und danach, hat man diesen Nikolaus etwas reduziert. Man hat gemerkt, das ist nicht gut an Weihnachten, dass der Nikolaus auf einmal der Mittelpunkt des Weihnachtsfestes wird und das Heilige angebetet werden, das war ihnen ein Gräuel, damit musste aufgeräumt werden. Man hat dann den Christus wieder mehr an Weihnachten verehrt. Und interessanterweise war das aber dann wieder auf der anderen Seite nicht so das richtige Bild. Da hatte man das katholische Bild der Krippe und dieses ganze Szenario. Da passte so ein erwachsener Christus überhaupt nicht rein. Also Christusverehrung eines gestandenen Mannes an Weihnachten, auch kein Thema. Und dann hat sich dieser Christus so im Laufe der Zeit abgeschwächt, bis er dann wirklich das Christkind wurde. Also dieser Begriff des Christkindes, der hat sich dann so aus dem eigentlich wieder betonten Christus entwickelt. Und dann gab es auch eine Phase, wo tatsächlich die Geschenke vom Christkind kamen. Wo man den Kindern erzählt hat, das Christkind bringt die Geschenke. Das ist so eine Vermaledeiung von Christus selbst und ist im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass es ganz, ganz schwierig ist, mit irgendeinem Brauch aufzuräumen und wegzukommen von etwas, was einen mal prägt, eine Zeit lang, oder wo man vielleicht in einer guten Absicht etwas verändern will und dann aber auch wieder in der Gefahr steht, an der einen oder anderen Ecke wieder was Ungenaues einzuführen oder zu dulden oder zu tolerieren. Fazit dieses kleinen Exkurses zu Beginn ist, dass es sehr, sehr schwierig ist und es scheint kaum möglich zu sein, ohne Primbamborium Jesus als den Christus festzuhalten. Und deshalb habe ich heute einen Vers gewählt, der ganz besonders auf Jesus als den Christus hinweist. Dieser Vers im 2. Korintherbrief: so klein und so unscheinbar er an dieser Stelle ist, weist mit Klarheit und mit Schärfe auf Jesus als dem Christus hin. Aber die Textpassage selbst und die Auslegung dieses Verses ist nicht ganz so einfach. Es ist keine leichte Kost an diesem Weihnachtsmorgen, sondern wir müssen uns auch ein wenig durch diesen Text durchhangeln. Und vielleicht einen ganz kleinen Blick in den 2. Korintherbrief. Ich wollte heute nicht zu viel über den 2. Korintherbrief sagen und zu viel aus diesem Brief selbst lehren, sondern mehr ihn am Rande betrachten. Der 2. Korintherbrief ist ein Brief, für mich steht er unter zwei Überschriften. Das ist nicht umfassend, aber es ist für mich immer ein zwei wichtige Punkte einfach. Einmal ist es der Brief der klaren Predigt. Er ist für mich immer wieder so klar und so überraschend klar an vielen Stellen. Er hat so viele Wandlungen, wo Paulus schwankt zwischen dem, was der zweite Punkt ist, nämlich seiner Verteidigungshaltung, wo er eigentlich Dinge ganz ganz verständlich, ganz menschlich, ganz einfach erklärt und dann auf einmal in diese völlig klare Predigt springt. Und deswegen die zwei Punkte heute für den 2. Korintherbrief. Klare Predigt. Und er ist ein Brief der Verteidigung. Paulus verteidigt sich nirgendwo sonst so wie im 2. Korintherbrief. Und in dieser Textpassage haben wir auch wieder typisch eigentlich für diesen Brief eine Verteidigung des Paulus. Er stellt eine Verbindung her zwischen der Zuverlässigkeit seiner Aussagen über seinen Reiseweg. Und man muss sich einmal überlegen, wie banal das scheinbar scheint. Ja? Wir lesen zwischen Mazedonien und Judäa, dass Jesus die Erfüllung aller Gottesverheißungen ist. So mittendrin in einem kleinen Nebensatz. Also wie Paulus hier... Könnt ruhig wiederkommen, sonst werde ich mal schreit. Auch drin bleiben. Er springt auch in diesem Text von seiner Verteidigungshaltung. Also er kündigt seinen Besuch an, wenn man als Parallelstelle dafür aus dem 1. Korintherbrief in Kapitel 4 den Vers 19 nimmt, in dem er sagt, ich habe mir vorgenommen, zu euch zu kommen, ich werde wiederkommen. Und dann auf einmal im 2. Korintherbrief nimmt er dieses Argument auf und sagt, was ist denn nun? Habe ich leichtfertig gehandelt, als ich gesagt habe, dass ich wieder zu euch komme? Oder wenn ich mir etwas vornehme, ist es dann so, dass in mir das Fleisch regiert und gleichzeitig irgendwo der Geist mich leiten soll? Wenn ich behaupte, der Geist leitet mich, ist es dann so, dass in mir das Fleisch mich leitet? Von was rede ich? Bin ich nicht glaubwürdig? Das ist die Frage, die er stellt. Er sagt, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust? Und er formuliert es relativ kompliziert in dieser Passage, wenn wir diesen Vers 17 nochmal nehmen. Dort heißt es: Habe ich nun, indem ich mir dieses vornahm, etwa leichtfertig gehandelt? Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, obwohl ich vorher behauptet habe, dass ich mir das nach dem Geist vornehme? Und dann, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären. Das Wort gleichzeitig steht in manchen Übersetzungen in Klammern, zu Recht, weil es zum Verständnis hinzugefügt ist. Aber es ist sehr hilfreich, um zu verstehen, dass hier Paulus tatsächlich sagt, ja, was ist denn da in mir? Ist es ein Ja und ein Nein? Oder ist es so, wenn ich sage, dass der Geist mich leitet an den Ort oder dass ich plane, dahin zu gehen, dann ist es durchaus eine geistliche Planung. Und es scheint irgendwie im ersten Moment ja merkwürdig zu sein, dass Paulus hier mit einer derartigen Wucht seinen Reiseweg verteidigen will. Dass er quasi mit allem, was ihn als Apostel auszeichnet, argumentiert und sagt, bin ich geistlich oder bin ich fleischlich? Es ist nur der Reiseweg. Aber diese Frage hier in die Waagschale zu werfen, ist doch im ersten Moment überraschend. Dann aber wieder typisch für Paulus, der einfach diese große Differenz nicht sieht, die wir vielleicht sehen an der Stelle, der sich durch und durch geprägt von Jesus sieht, der alles, was er tut, in allem, wo er handelt, von Gott her denkt. Und das nie als seine Idee, als seine Prägung darstellt, sondern immer als Gott gemachte Prägung von ihm. Und in Vers 18 nimmt er das dann auch so auf. Paulus sagt, dass Gott selbst dafür sorgt, dass das Wort, das durch Paulus zu den Korinthern geredet wird, in gerader Art und Weise, also unverfälscht geredet wird. Er selbst lenkt den Fokus darauf, dass seine Predigt, dass seine Verkündigung nicht gleichzeitig Ja und Nein sein kann. Das ist ja in Verbindung mit dem Reiseweg oder mit der Argumentation von dem Reiseweg. Es ist ja überraschend, wenn er jetzt an dieser Stelle auf einmal Gott ins Spiel bringt. Wenn er sagt, Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Hier kommt danach nichts mehr. Wenn er jetzt sagt, Gott selbst ist derjenige, er steht zu dem Wort, das wir verkündigen. Er steht dazu, dass es geistlich ist. Da lenkt er von seinem Reiseweg auf das, was er eigentlich sagen will. Er sagt, ich kann zu euch nicht verkündigen, mal so, schwankend in die eine Richtung, schwankend in die andere Richtung, nach meinem Wohlgefallen, einmal nach meinem Fleisch, einmal nach dem Geist, weil Gott treu ist, weil Gott selbst es nicht kann, weil Gott selbst immer zu seinem Wort stehen wird und muss, denn Gott ist unwandelbar. Das bringt Paulus hier in die Waagschale und er sieht sich selbst als Knecht, als Diener Gottes. Und in dem, was er verkündigt, als einer, der nur das verkündigen kann, was Gott ihm aufträgt. Paulus hat keine Alternative und er hat diese Alternative auch nicht im Reiseweg. Und an der Stelle kann man vielleicht den Reiseweg jetzt abhaken, denn jetzt redet Paulus über etwas anderes. Er sagt, Gott selbst, er ist der Treue. Er ist die Quelle der Treue. Und deshalb kann mein Wort an euch kein Vielleicht enthalten. Kein Jein, keine halben Sachen. Das kann nicht geprägt sein von irgendetwas, was ich für besonders toll erachte. Das kann nicht geprägt davon sein, dass ich an der einen oder anderen Ecke noch etwas dazuschraube. Wenn ich das so lese oder das rumformuliert in den Vorbereitungen zu der Predigt, musste ich immer daran denken, dass ich eine Zeit lang unter einem Pastor leiden musste, der historisch kritisch geprägt war. Und ich war der Gemeindebriefredakteur und habe dann so Texte bekommen und mein Lieblingsbeleg ist irgendeine Auslegung von Matthäus, die anfing, an der und der Stelle hat Matthäus etwas dazugefügt, weil er das für gut erachtete. Und ich kann mich noch erinnern, wie diese Aussagen in mir, das hört sich drastisch an, aber das war wirklich so, in mir Brechreiz verursachten. Also mit welcher Dreistigkeit jemand sich hinstellt und sagt, naja, aber Matthäus fand das ganz nett und dann hat er halt eben das ein oder andere dazugefügt und besser gemacht und fein getunt. Wenn ich mir jetzt die Worte des Paulus dagegen halte und sage, was ist denn das Wort, das wir verkünden können? Kann da neben dem Ja noch irgendwo ein Vielleicht sein? Ist da noch Platz für ein Krümelchen? Noch nicht mal beim Reiseweg für Paulus gab es Platz für ein Krümelchen, das daneben passte. Wie ist es denn bei dem, was wir mit den Aussagen Gottes beurteilen wollen? Wie ist es denn mit dem, wer beurteilt denn hier was? Sind es die Menschen, die das Wort beurteilen? Oder ist es das Wort, dem wir es zulassen, dass es uns beurteilt? Vielleicht erscheint es dann für uns nicht mehr so überraschend, dass Paulus an der Stelle auch noch den Sohn Gottes erwähnt und eigentlich dann noch weitergeht und von der Treue Gottes über diesen Gott, den er als treu dargestellt hat, auf einmal von dem Gott redet, der zu seinen Gottesverheißungen steht. Ganz am Ende dieser Passage hier in Vers 20 heißt es, dass die Verheißungen Gottes alle in Jesus sind. Jesus selbst ist das Ja der Gottesverheißung. Also so weit geht Paulus hier vom Reiseweg über eine kurze Erläuterung, wer und was Gott ist. Gott ist aber treu, es gibt kein Ja und Nein. Nehmt das bitte zur Kenntnis, ganz schnell. Und da ist noch dieser Jesus, der als Christus unter euch gepredigt worden ist. Und dann ein kleiner Nebensatz, das ist auch passiert durch Silvanus und durch Timotheus. Wenn wir den Silvanus hier nehmen, von dem die Rede ist, dann ist es vermutlich der Silas, der in Apostelgeschichte 18, Vers 5 erwähnt ist. Und was steht dort in Apostelgeschichte 18, Vers 5? Da heißt es, sie haben Christus gepredigt als den, sie haben Jesus gepredigt als den Christus. Das ist die Aussage. Da steht nicht drin, sie haben das eine oder das andere gemacht. Man hätte so viel erwähnen können. Was heißt das? Was hat dieser Silas gepredigt oder Silvanus hier genannt? Er hat gepredigt Jesus als den Christus. Das hat Timotheus gepredigt. Timotheus hat gepredigt, Jesus ist der Christus. Und Paulus ist es hier wert, dass er in einem Nebensatz die beiden erwähnt und sagt, ja, denn auch ich verkündige Jesus als den Christus. In einer Reihe mit Silas oder Silvanus, wie wir ihn nennen wollen, und Timotheus. Gleiches Evangelium. Immer wieder gibt es die Aussagen, dass von Paulus Evangelium oder was auch immer die Rede ist. Nein, die Verkündigung verbindet alle Prediger. Denn die Verkündigung verkündigt Jesus als den Christus. An der Stelle, glaube ich, sollten wir uns heute Morgen die Zeit nehmen, uns gönnen, einmal Jesus als den Christus, als den Messias etwas näher zu beleuchten, zu sagen, ja, was ist das denn? Was steht denn hinter dieser Aussage, Jesus ist der Christus? Drei Ehrentitel sind in der Predigt von Jesus bereits erwähnt worden. Einmal der Name Jesus selbst, der von der Bedeutung her und vielleicht auch von dem Symbol her mit Erretter oder mit Retter am besten gleichgesetzt werden kann. Wenn wir aber von Messias oder von Christus reden, dann haben wir noch eine andere Betonung im Wesen Jesu. Messias, das kommt aus dem hebräischen Wort, das dann nachher im Griechischen in Messias gewandelt wurde. Also ich mache keine hebräischen Sprachexperimente, wer das besser aussprechen kann, ja, ob das Messiach oder wie auch immer heißt, liegt außerhalb meiner Sprachfähigkeiten. Aber angekündigt im Alten Testament wird dieses Wort Messias gebraucht für den Gesalbten. Also Salbung, das ist ein Begriff, das das Alte Testament kennt. Und Salbung ist ein Begriff für das, oder Gesalbte ist ein Begriff, das gleichzusetzen ist mit dem Begriff Messias. Im Neuen Testament, im Griechischen, haben wir ein anderes Wort für den Gesalbten. Dort ist das Wort für Gesalbten Christus. Christus ist die Bezeichnung für den Gesalbten. Also Messias und Christus sind durchaus zwei Begriffe, die man synonym, so gleichgesetzt, verwenden kann. Und wenn wir zum Beispiel im Alten Testament auf den Hohepriester schauen wollen, für den das Wort Gesalbter oder gesalbt wordender passiv benutzt wird, dann können wir sagen, dass schon an dieser Stelle der Anklang, ohne dass ich das heute zu weit auslegen will, der Anklang des Gesalbten über den Hohepriester bis hin zu Jesus geht, der der Hohepriester der zukünftigen Güter ist, der der Hohepriester der heutigen Zeit ist, der den Zugang zu Gott ersetzt hat durch sich selbst als den Hohepriester des neuen Bundes. Jesus Christus ist derjenige, der heute für uns der Zugang zu Gott ist. Er war das alle Zeit. Im Alten Testament war es allerdings eine Vorausschau, ein bildlicher Blick auf das, was Jesus tut. Dann mit dem Jesus, den wir erkannt haben als dem Christus, haben wir vor uns einen Hohepriester, den wir deutlicher erkennen können als je in der Weltgeschichte zuvor. Er ist der, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Soweit jetzt Ankündigung. Ich möchte erst nochmal näher in den Vers 20 eingehen und dann nochmal ganz kurz auf diese Seitenbemerkung eingehen. Im Vers 20 heißt es, oder lassen wir uns den erst vielleicht in drei Teile aufteilen. Erster Teil, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Erster Teil. Zweiter Teil, deshalb auch durch ihn das Amen. Und drittens, Gott zur Ehre durch uns. Diese drei Teile in diesem Vers. Jesus Christus ist das Ja aller Verheißungen. Und wenn wir zurückschauen in die letzten Predigten, dann haben wir auch hier schon die Andeutung in der Ankündigung für Jesus, dass er auf diese Welt kommen wird, viele dieser Verheißungen gestreift. Schwerpunkt heute soll nicht die Verheißung sein. Wir haben letztens in Jesaja 53 eine Liste gesehen der Ankündigungen, die wir dort haben und die in Jesus erfüllt sind. Was wir heute festhalten, ist einfach, dass Jesus das Ja, und zwar hier bewusst in dem Vergleich zu dem, was Paulus vorher gesagt hat, da gibt es kein Ja und kein Nein, was in Gott gleichzeitig sein kann. Gott kann Ja sein, Gott kann Nein sein. Aber was Gott sagt, das wird er machen. Gott ist treu, er ist sich selbst treu und er bleibt sich selbst treu. Er ist unwandelbar. Und deshalb ist das Ja auch ein Ja. Und Jesus Christus ist das Ja für alle Verheißungen. Er ist das Ja für alle Verheißungen. Alles auf dieser Welt dreht sich um Jesus als den Christus. Wir haben sogar in der Vergangenheit ein sehr schönes Zeichen gehabt, an dem wir das ablesen konnten. Und das war das Zeichen der Jahreszahlen. Heute gibt es das nicht mehr, dass wir sagen, wir leben im Jahr 2003 nach Christus. Wenn wir die FAZ von morgen, wann wird die nächste rauskommen oder wann kaufen, da wird an keiner Stelle drinstehen, wir haben das Jahr 2003 nach Christus. Aber lang war es so, dass man die Jahreszahlen immer als nach Christus-Zahlen angegeben hat. Mit dem Blick darauf, dass wirklich mit der Geburt Jesu sich die Zeit gewendet hat, dass die Erfüllung in Jesus Christus wahr wurden, dass sie Ja wurden und dass von da an die Zeitrechnung als nach Christus gerechnet wurde. Da gab es viele Diskussionen, ob die ganze Berechnung stimmt und wie das auch sei. Aber was sehen wir daran? Dass dieses Ereignis so wichtig war und die Menschen lange Zeit so geprägt hat, dass sie in der Zeit, in der sie leben, sie nicht umhin kamen zu sagen, ja, wir leben jetzt nach Christi Geburt. Das ist der Moment, auf den wir zurückblicken. Vor Christi Geburt hat man auf diesen Moment hingeblickt. Und in der Geburt, als Jesus dann da war, ja, da war man an der Stelle, dass die Verheißungen, die Gott gemacht hatten, Ja wurden. Sie wurden Ja, sie waren da. Das Ja, das Gott zu sich selbst gesprochen hat, das wurde Tatsache. Und wer diese Tatsachen dass Jesus tatsächlich geboren wurde und dass er der Träger von so vielen Verheißungen ist, wurde, je weiter man weg von diesem Ereignis kam, desto mehr diskutiert als am Anfang. Die Selbstverständlichkeit, mit der davon geredet wurde, dass die Menschen wussten, dass Jesus in der Zeit lebte, die sind offensichtlich, auch im Neuen Testament. Dass sie ihn aber erkannten als den Messias, das war die große Frage. Ist Jesus der Christus oder nicht? So ist Saulus, der dann zum Paulus wurde, auch derjenige, der versteht, dass Jesus nicht irgendwer ist, sondern dass er derjenige ist, der der Christus ist, der der Verheißene ist. Und deshalb ist bei ihm die Predigt auch auf diesen Christus als den Angekündigten, als dem Verheißenen konzentriert. Und Jesus ist vor allem für uns auch ein Erfüller der Verheißung für die Liebe Gottes, die sich in den Verheißungen ankündigt. Gott selbst hat seine Liebe zu Jesus immer wieder bekundet. In vielen, vielen Stellen des Neuen Testamentes können wir sehen, dass Gott betont, wie sehr er den Sohn liebt. Dass hier sichtbar ist die Liebe, die Gott gegeben hat für seinen Sohn in diesen Verheißungen. Also die Verheißungen sind durchaus kein knöchernes Instrument, um uns eine rein technische Analyse zu ermöglichen, wie wir Jesus mathematisch am Ende als den Messias ermitteln können, sondern sie sind Ausdruck dessen, was Gott in seiner Liebe vorhergesehen hat. Sie sind aber auch nicht diese romantische Liebe, dass Jesus besonders hübsch war, besonders toll, das Vorbild, die Vorlage für alles, was wir haben. Nein, sondern er ist der Vernünftige, er ist der Logos, der kam in allem, wie er angekündigt war und der viel mehr darstellt, als nur, was wir manchmal uns unter Liebe vorstellen. Diese Liebe hat auf ihm gelegen und die hat auch sich dadurch ausgedrückt, dass Jesus tatsächlich in der Zeit sichtbar war als die Liebe Gottes. Und eine kleine Betonung sei mir auch noch darauf gestattet, dass es wirklich in diesem Vers heißt, so viele Gottesverheißungen es auch gibt, so viele, wie denn da irgendwo sind, in Jesus ist das Ja. In Jesus ist die Erfüllung und in Jesus ist auch das Amen. Dieses Amen, das wir so oft sprechen, das den Abschluss unserer Gebete darstellt und das wir uns vielleicht manchmal leichtfertig dahingesagt ist, aber das ist hier für Jesus gebraucht. An anderer Stelle in Offenbarung 3, Vers 14, wird Jesus auch als der Amen bezeichnet. Also als eine Person, die das Amen selbst ist, die selbst die Bestätigung aller Gebete, das Ende aller Vernunft, die wir haben können, darstellt. Da, wo wir aufhören, wo wir nicht mehr denken können, da ist Jesus der, der alles erfüllt hat. Und in diesen Verheißungen, die in Jesus erfüllt sind, können wir auch eine andere Frage stellen. Zum Beispiel, vorhin angekündigt, dass der Messias diese Rolle des Gesalbten und des Hohepriesters haben wird, können wir durchaus auch die Frage zulassen, was heißt das in Bezug auf die Sakramente, die wir heute haben? Welche Auswirkungen hat es, dass Jesus alle Verheißungen erfüllt hat in Bezug auf die Sakramente? Sehen wir einmal die Sakramente des Alten Testamentes, dann haben wir zum Beispiel Abraham gegeben die Beschneidung. In 1. Mose 17 ist es geordnet worden von Gott, dass die Nachkommen Abrahams beschnitten sein sollen. Als äußeres, sichtbares Zeichen. Ein Zeichen, das auf Jesus hindeutet. Das ist das Typische des Sakramentes, es ist ein bildhaftes Zeichen, es ist ein symbolisches Zeichen und es deutet auf Jesus hin. Dann haben wir den ganzen Bereich der Reinigungen und den Bereich der Opfer und den Bereich sonst, die wir in dem mosaischen Gesetz finden. Da lassen sich noch zahlreiche aufführen. Ohne das jetzt hier in der Breite zu tun, sehen wir, dass in der Summe all diese Zeichen, die wir haben, diese Sakramente, die wir haben, im Alten Testament auf Jesus hindeuten. Das ist in dieser Aussage der Verheißungen, die da sind, dieses Vorausschatten, dieses Angeben dessen, was da kommt, das ist derart konzentriert auf Jesus, dass es durch alle Bereiche des täglichen Lebens geht, dass es durch die Bereiche des religiösen Lebens geht, dass es durch die äußeren Zeichen geht, dass es durch die Bundeszeichen hindurch geht, dass es prägt dieses Volk, dass es wartet auf diesen Messias, der da kommt. In allem, was sie tun, in ihrem religiösen Leben, in ihrem sozialen Leben, das sie haben, in ihrem körperlichen Befinden, das sie haben, eingepresst in viele Formen, in viel Formalismus, in Kleidervorschriften, in Details, bis hin auf ein Level, dass es uns unangenehm beim Lesen erscheint und man sich fragt, warum muss denn nur die letzte Quaste im Stoff, in der Farbe, in der Länge und an dem Ort, wo sie noch hängt, auch noch beschrieben sein. Man fragt sich sicher manchmal beim Lesen, warum es so lang dauert, bis man da durchkommt, aber es zeigt, wie genau und wie fein und wie detailliert Gott seinen Plan und auch im alten Bund schon seinen Plan auf Jesus hin geschnürt hat. Wir können an jeder Stelle voller Ehrfurcht sehen, dass das irgendwohin münzen muss in Jesus. Denn er ist das Ja. Er ist der Amen. Er ist der Vollender. Er ist nicht einer, der irgendwelche Fragen löst. Er ist auch nicht irgendeiner, der ein bisschen zur Erlösung beiträgt. Er ist der Träger aller Erlösung. Er ist der Vollender. Und deshalb ist Jesus auch hier angekündigt als der, der in diesen Sakramenten des Alten Bundes der Erfüller ist. Und im Neuen Testament, wenn wir unsere Sakramente heute sehen, wenn wir die Taufe und das Abendmahl nehmen, dann können wir vielleicht uns üblicher, näher, gebräuchlicher sehen, dass auch diese Sakramente dazu dienen und nutzen, auf Jesus hinzuzeigen als dem Erfüller aller Verheißungen. Auch diese Sakramente sind für uns Zeichen, bildhafte Zeichen, und sie halten uns vor Augen die Konzentration auf den Träger aller Verheißungen, auf Jesus, auf den Messias, auf den, der uns gewaschen und gereinigt hat und der uns erlöst hat. Wenn wir einmal die Taufe nehmen als Symbol dafür, dass wir gewaschen und gereinigt sind, dann können wir gerne das Abendmahl als Symbol dafür nehmen, dass wir erlöst sind. Dass wir ganz besonders den Erlöser bedenken. Ja, ich muss einen kleinen Satz einfügen. Mir ist ein Satz in Erinnerung. Den hat Jürgen irgendwann mal zu mir gesagt, dass wir, ich weiß nicht wann, das Abendmahl feierten an einem Tag, wo es eigentlich gar nicht so richtig hingehörte. Ich weiß gar nicht mal den Anlass. Aber der Satz war, naja, in dem Abendmahl gedenken wir ja eigentlich des Todes und der Auferstehung Jesus Christus. Warum oder wie das hier hinpasst an der Stelle. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, an vielen Stellen, und heute würde ich sagen, es gibt eigentlich keine Stelle, wo das Abendmahl nicht hinpasst. Denn in seinen Zeichen für Jesus als dem Erlöser, als dem Messias, könnten wir an Weihnachten, wir könnten heute das Abendmahl feiern, um Jesus bildhaft als den Erlöser bei uns zu feiern, als den, der für uns bezahlt hat. Was uns mehr nach Ostern klingt, aber was uns zeigt, dass in ihm alles vollendet ist, dass in ihm nicht irgendetwas offen ist. Ich glaube, dass wir da durchaus die Größe und die Weite auch dieses Sakramentes erkennen dürfen und darauf beziehen dürfen, dass in Jesus Offenbarung geschieht, für uns sichtbar. Dieser Bezug, den wir dann herstellen können zu Weihnachten, wenn wir vielleicht an Weihnachten immer mehr doch an Jesus als das Kind und Jesus als der derjenige, der sein Leben noch vor sich hat. An Weihnachten denkt man oft so von diesem Kind aus. Er lebt dann auf Erden, er wandelt über die Erde und so im Lauf der Zeit kommt dies dann erst alles zur Ausbreitung und zur Vollendung. Das stimmt tatsächlich. Einmal in dieser Zeit, in der Jesus lebte, war es so, dass Stück für Stück alles ausgebreitet wurde, dass in seinem Leben Stück für Stück Dinge sichtbar wurden, die vorher nicht sichtbar waren. Aber das, was sich tatsächlich verändert hat, das ist das, dass etwas sichtbar wurde, was vorher nur bildhaft, nur schattenhaft vorhanden war. Und wenn wir dann das Leben von Jesus durchgehen, dann haben wir genau den Beweis für das, was wir hier in diesem Vers haben. Ja, er ist der Füller aller Verheißungen. Da kommt ein Baby auf die Welt genau in der richtigen Stadt. Das ist bewundernswert, oder? Das ist genau die richtige Stadt, wie angekündigt, richtig getroffen. Unabhängig von Witterung, von Reisewegen, von Hotelplanungen, von komischen Kaisern mit komischen Anweisungen, von Geschichte. Das ist genau die richtige Stadt, genau die richtige Stelle, in der er auf die Welt kommt. Er trifft genau die richtigen Jünger. Kein Zufall. Nein, nein, Gottes Plan. Genau die richtigen Leute an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, die richtige Taufe. Der richtige Verräter in den eigenen Reihen, den er erduldet, eine Zeit lang, der am Ende ihn verrät. Genau richtig, wie vorausgesagt. Keine Veränderung des Plans, keine Feinjustierung, genau so, wie es vorher gesehen ist. Wir könnten viele Teile, viele Etappen sehen. Wir könnten Jesus im Tempel sehen, der schon damals bezeugt, dass er bei seinem Vater sein muss. Wir können Jesus sehen, wie er ans Kreuz geht, in allen Details. Wir haben hunderte von Informationen darüber. Alles genau nach Plan, alles genau im Detail, so wie Gott es vorausgesagt hat. Ja, es stimmt. Wenn wir sein Leben durchgehen, ja, alles, wirklich alles, was Gott vorausgesagt hat, erfüllt sich in Jesus. Da ist nichts, was offen bleibt, da ist nichts, was noch geschehen müsste, damit Jesus sich als der Messias offenbart. Da ist nichts, was wir noch feinjustieren müssten, hinzufügen müssten. Da ist auch nichts, was irgendwo ein Matthäus hinzufügen musste. Da ist nichts, was irgendein Schreiber hinzufügen müsste. Ja, und Paulus, da sagt er, ich füge auch nichts hinzu. Allein das Ja, was Gott mir gegeben hat, das ist es, was ich verkündige. In den kleinen und in den großen Dingen. Es bleibt, wie es ist. Gottes Plan ist Vollendung in Jesus. Und zwar vollumfänglich, ohne Detail, das fehlt, ohne Kleinigkeit, die übersehen ist, sondern in allem, wirklich in allem. Und zum Abschluss vielleicht heute die zwei Anschlussverse, die an diese Passage kommen. Verse 21 und 22. Paulus denkt ja immer auch noch einen Schritt weiter. Und der Heilige Geist treibt ihn hier dazu zu sagen, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ja, das ist der Ausblick. Und das ist der Ausblick immer wieder, wenn wir Jesus als den Messias erkennen können. Alle Christen zusammen sind in diesem Christus vereint. Alle zusammen sind versiegelt. Sie haben dieses Unterpfand des Geistes. Nicht alles ist hier für uns auf Erden schon sichtbar, schon gesehen, geschehen. Wir müssen unser Leben leben mit diesem Unterpfand, mit der Hoffnung auf das, was zukünftig ist. Das prägt uns. Das ist der Weg, der vor uns liegt, zusammen befestigt zu sein in Christus als dem Fundament, als der Grundlage. Aus diesem Christus, dem Gesalbten heraus, entsteht unsere Kraft und unsere Hoffnung für unser Leben. Und deshalb schließt dieses Kapitel hier auch mit einer Weisheit und benutzt auch hier dieses Wort der Salbung auch für uns. Gott hat uns mit ihm befestigt und mit ihm gesalbt. Damit ist der Christus der Erste unter den Christen, unter den Gesalbten, die in diesem Christus ihr Leben wandeln. Und Deshalb wissen wir auch, dass diese Salbung von Gott für uns gegeben ist und allein von Gott mit dieser Treue gehalten wird, so wie auch die Verheißungen auf Jesus hin gehalten wurden. Die Gewissheit und den Frieden, den wir hieraus gewinnen, ist, so wie Gott in Jesus alles erfüllt hat, so wird er auch zu seinen Verheißungen und zu seiner Treue uns gegenüber stehen. Auch wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, wenn wir unser Leben nicht unter Kontrolle haben, ist er derjenige, der fest zu seiner Aussage steht, so wie er zu Jesus Christus, so wie er zu dem Messias gestanden hat. Amen.